Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Heute dürfen wir zu Gast sein bei Oliver Hepp, ein erfahrener Ofenbaumeister aus Wuppertal, der mit viel Kreativität im hochwertigen Bereich tätig ist, seine bevorzugten Bauweisen hat, aber dennoch sehr offen ist und nichts ausschließt. In seiner tollen Ausstellung im Schloss ergab sich ein sehr interessantes und kurzweiliges Gespräch. Ja, hallo Oliver.
Hallo Andreas, herzlich willkommen und ja. Im Schloss.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier ins Schloss eingeladen hast.
Dankeschön.
Ja, eigentlich kennen, vom Hören tue ich dich ja schon deutlich länger, aber eigentlich haben wir kennengelernt ja eigentlich erst auf der Hagos-Börse jetzt.
Wir haben mal gesehen schon, aber auf der Hagos-Börse haben wir uns halt mal ein bisschen unterhalten. Und,
wie bist du denn zum Ofenbau gekommen?
Wie ich zum Ofenbau gekommen bin?
Nicht so lange her, aber.
Schon ein paar Tage her, ja. Meine erste Lehre war Heizung und Lüftungsbau. Ich bin gelernter Heizung und Lüftungsbauer. Hab dann allerdings 3 Jahre lang nur Eisenrohre geschweißt im Heizungskeller auf 2 Großbaustellen. Also ich habe nicht viel gesehen in den 3 Jahren. Und dann habe ich mal auf einen Ofenbauer auf einer Baustelle gesehen, auf einer anderen Baustelle im Einfamilienhaus und das hat mir so gut gefallen und dann habe ich gedacht, oh, das wäre auch noch was. Ja. Hab dann auch jemanden gefunden, wo ich dann eine weitere Ausbildung machen konnte und die war dann halt in Pulheim, bei Köln.
Und, ja. Bist du denn direkt in die Ausbildung gegangen oder hast du erst Praktikum gemacht?
Nee, bin direkt. Also erst in der Probe, da ein Praktikum habe ich, glaube ich, mal gemacht, 2 Wochen oder so. Und hatte mein Altgeselle gesagt, zu meinem ehemaligen Chef hat er dann gesagt, also wenn du alle so wär wie der. Ja, ich habe schon nach 1,5 Jahren habe ich meinen ersten Kachelofen gebaut.
Okay. Ja. Also warst du, ja gut, aber du hattest ein bisschen, du hattest schon mal eine Ausbildung.
Ja, ich hatte eine Ausbildung, aber ich habe Eisenrohre geschweißt, also nichts mit Mörtel oder so weiter. Der Heizungsbauer kennt nur Racofix.
Ja, okay.
Aber kein Lehm, kein Haftmörtel, kein gar nichts, kein Schamottstein.
Und wenn du das jetzt so siehst im Vergleich zu einem heutigen Auszubildenden, würdest du dem das auch zutrauen, nach 1,5 Jahren einen Kachelofen zu bauen?
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja schon 4 Leute ausgebildet. Einem konnte ich das zutrauen, der war auch am längsten bei mir, aber der ist dann leider zur Bundeswehr gegangen.
Okay.
Er hat sich dann schon nochmal für 11 Jahre verpflichtet.
Ja. Genau. Ja. Ja, dann ist er erstmal weg.
Genau.
wenn du jetzt so das rekapitulierst. Schwieriges Wort. Hast du den Ried als richtig gemacht mit dem Ofenbau?
Ich würde schon sagen, ja. Bis auf die körperlichen Gebrechlichkeiten, die man dann irgendwann halt mal kriegt. Aber sonst ist es halt wirklich, es ist halt einfach der schönste Beruf. Das ist einfach so. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du die Feuerstelle ins Haus bringst, zündest den an und die Leute sind alle hellauf begeistert und das ist halt einfach das Schönste, was es gibt.
Ja, ist immer ein Highlight, ne?
Ja, ist immer ein Highlight. Weißt du selber.
Zwangsläufig.
Genau.
Jetzt sitzen wir hier im Schloss.
Im Schloss.
Im Schloss. Jetzt bist du Schlosser, ja. Wie ist das dazu gekommen, dass du eine Ausstellung im Schloss hast?
Wir hatten, also Wir sind ja hier in Wuppertal, im Schloss Lindenbeck, was ja im Privatbesitz ist. Wir hatten vorher halt in Solingen eine Ausstellung gehabt, wo ich mich damals selbstständig gemacht habe. Da haben wir dann direkt eine Ausstellung gebaut oder was angemietet und halt eine Ausstellung reingesetzt. Und die lag strategisch gesehen eigentlich sehr gut an der Ausfallstraße und halt auch, wo wir sonntags sehr viele Ausflüge immer hergefahren sind. Aber da hatten wir halt Probleme mit dem Vermieter und wir hatten halt in einem Raum Schimmel durch eine nasse Außenwand und da wurde halt nie was gemacht, da wurde immer schlimmer und dann hat sich hier unten was ergeben und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir erst mit nur Kaminöfen hier hin und dann haben wir, weiß gar nicht, wie lange waren wir da, ein Jahr lang zweigleisig gefahren,
Okay.
also eine Ausstellung in Solingen, eine Ausstellung in Wuppertal und das ging halt einfach nachher nicht mehr und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir in Solingen zu und dann machen wir alles hier nach Wuppertal.
Man fährt ja, wenn man hier reinkommt, tatsächlich muss man so ein bisschen, ich will nicht sagen suchen, man hat es gefunden, aber man muss schon
Ja,
speziell zu
genau.
dir kommen
Man muss
eigentlich.
schon speziell, ja, viele rufen auch an und fragen,
Ja.
ist das richtig, wenn ich hier in den Wald reinfahre? Ja, aber wir sind hier in so einer Senke und hier gibt es ja ein richtiges Wohngebiet da hinten,
Ja.
also Lindenbeck und ja, ist ein bisschen abenteuerlich, wenn man die Straße runterfährt. Aber dann, wenn man hier unten ankommt, ist es eigentlich sehr schön.
Ist durchaus idyllisch, muss man
Ja,
sagen. Man
genau.
erwartet halt nur nicht ein Schloss
Ja,
dahinter, ne?
genau.
War das denn ein Problem bei der Umstellung, dass du, wenn du sagst, dass du da in der Ausfallstraße warst, dass die Leute dich sowieso gesehen haben, als du dann hierher gekommen bist?
Also das Kuriose ist ja, wenn du, ich war ja vorher in Solingen und dann habe ich meine ganzen Aufträge waren halt in Solingen und in den anliegenden Städten. Dann bin ich nach Wuppertal gegangen und das Witzige ist, dann ist genau in die andere Richtung, Wuppertal und die anliegenden Städte. Also irgendwie
Okay.
ist das immer ganz, ganz unterschiedlich. Klar kommen immer noch Solinger sind immer noch dabei und halt auch die angrenzenden Städte. Aber der Wirkungskreis hat sich ein bisschen verschoben.
Jo, so nicht schlimm.
Positiv, alles gut.
Also,
Alles
aber
gut.
du wirst weitergefunden.
Ja, ich bin weitergefunden. Wir sind ja Focuse-Händler und unser Gebiet geht ja bis zur holländischen Grenze. Und dadurch hat sich der Niederrhein dann auch erschlossen und ja.
Machst du denn dann auch wirklich da in dem Bereich nur Focus oder kommst du dann auch mit anderen Sachen dahin?
Nein, ich mache, also wenn ich jetzt wirklich am Niederrhein irgendwo bin, ich sage jetzt mal Moers oder Geldern oder halt so weiter, da mache ich nur Focus. Also da baue ich keine individuellen Sachen, da ist mir zu viel Fahrerei dann.
Okay, also ein Focus hast du quasi an einem Tag
Ja,
installiert und dann
genau.
ist das
Fahren
auch.
einmal dahin, machen den Schornstein und dann irgendwann, wenn alles fertig ist, kommen, fahren wir dahin. Und dann haben wir einen Tag zu tun, dann hängen wir den Focus halt unter die Decke und dann ist es gut.
Wie lange machst du den? Wie lange machst du das mit Fokus?
Das ist jetzt das sechste Jahr. Das sechste Jahr, ja.
Und das ist tatsächlich so ein Produkt, was ich dann quasi über das Produkt
Ja,
verkaufe,
da muss man
oder?
jetzt nicht meinen, da verkaufst du jetzt 10 Stück im
Na,
Monat von. Das sind
naja.
halt sehr ausgewählte Kunden, sehr ausgefallene Häuser, da muss man auch dazu sagen, Liebhaber, die halt wirklich dieses Teil lieben oder auch Architekten, die das halt lieben. Also ist eine gewisse Stückzahl im Jahr, aber die macht halt sehr viel Spaß.
Ja, kann
Ist
ich
auch
mir
eine
vorstellen.
Herausforderung, wegen, du musst ja Schornsteinfeger. Das ist halt immer, Schornsteinfeger kennen ja, 99% der Schornsteinfeger kennen die leider nicht. Auch als offener Kamin ist halt immer eine riesen Herausforderung bezüglich Schornstein und allem drum und dran. Aber wir haben Schornsteinsystem, was DEBT
Okay.
zertifiziert ist, extra für die Focuse-Kamine. Und ja, üblich halt. Verbrennungsluftberechnung und ja, auch mit Lüftungsanlagen. Ist halt immer sehr herausfordernd, aber
Okay.
wir schaffen es immer gut.
Also kannst du einen offenen dann auch mit der
Mit der
Lüftungsanlage ins.
Lüftungsanlage, ja genau. Wir empfehlen halt für die Focuse-Kamine den Huber P4 mit Temperaturfühler. Den Temperaturfühler wird dann halt oben im Schornstein außerhalb des Hauses dann
Okay.
gesetzt und funktioniert einwandfrei.
Oh, nicht schlecht.
Ja, alles in Abstimmung mit Mr. Brain aus dem Osten, mit
Oh.
Henrik Schütze,
Ja.
der ja ziemlich bekannt ist und der da
Achso,
einmal.
der hat auch seine Finger im
Ja, der ist ja
Fokus.
auch Focuse-Händler.
Also.
Und ja, und dann gibt keinen, der keine Antwort hat, aber den kannst du
Henrik
immer
hat immer.
fragen, der hat für alles eine Antwort.
Er ist im Moment der Ofenpapst, glaube ich, ne?
Ja,
Neben
genau.
Tobe
Ist,
vielleicht
ja,
noch.
ist, ja, ist wirklich. Aber
Ja.
wir kennen uns doch schon Ewigkeiten und deswegen, wenn Fragen sind, dann kannst du ihn immer noch anrufen und
Ja.
der Der weiß dann über alles Bescheid.
Ja, aber ist das nicht auch eine Besonderheit im Ofenbau, dass man so eigentlich mit den Kollegen, dass es da kaum Knatsch gibt, sage ich jetzt mal. Gut, man kann nicht mit jedem klarkommen. Ja,
ist klar.
Aber eigentlich so die meisten doch sehr hilfsbereit sind.
Das ist ja auch so, wenn du auf die Messe gehst oder du gehst irgendwo, weiß ich nicht, bei Brunner Partnerveranstaltungen und so weiter. Das ist ja Familie. Ja. Das ist einfach Familie. Das Witzige ist, wir haben ja in Solingen, habe ich ja noch einen Kollegen. Ich bin jetzt 27 Jahre selbstständig. In den 27 Jahren habe ich dreimal mit dem gesprochen.
Okay.
Ja? Und mit anderen Kollegen, die von weiter weg sind, da schreibt man sich mindestens dreimal die Woche. Ja. Mit einem telefoniere ich mindestens einmal die Woche. Okay. Das ist halt immer Unterschied. Aber wir sind halt kleine Gruppe. Und ja.
Ja, aber das macht's ja dann jetzt
nicht. Da macht es aber auch Spaß. Ja. Gerade auch so wie auf der Hagersbörse, wo wir uns ja auch getroffen haben. Und ja.
Du machst auch viel mit Brunner?
Nee, ich bin ja so ein Brunner-Kind.
Du bist kleiner Brunner-Junge. Bist du da hingekommen, oder?
Schon immer, ja. Ich habe mich selbstständig gemacht und dann kam Rolf Reinhardt.
Ja.
Also Rudi Schramowski war mein erster Ansprechpartner in der Selbstständigkeit.
Ja.
Und Rudi hat dann gesagt, so jetzt, ich mache das jetzt publik und dann kommen nicht welche, die rufen nicht an, die besuchen dich. So. Der erste war Rolf Reinhardt.
Okay.
Und Rolf Reinhardt ist direkt mit mir essen gegangen. Und hat mir erzählt, dass die Firma Brunner ist. Es gibt keinen anderen. Firma Brunner ist der Messias und den muss er nehmen. Und, ja, und mit Rolf habe ich mich halt super verstanden.
Ja.
Und so kam das. Und dann kam noch Clemens Ortmeier. Ja. Der hat mir die Firma Jasper empfohlen.
Ja.
Rudi Schramowski, damals bei Oberesch, da war dann der Großhändler.
Ja,
ja, das war's.
Ja, war sehr gut versorgt.
Nur die drei habe ich kennengelernt im ersten Jahr. Okay. Keine anderen. Und so war das dann halt, ja, Brunner und Jasper.
Aber hast nichts falsch gemacht mit, oder?
Ja, habe ich nichts falsch mitgemacht, ja. Und dann halt, ja, okay, Uli Brunner ist halt ein guter Freund von mir halt. Mhm. Wir haben auch viel Kontakt. Und ja, so ist das halt immer so entstanden.
Ja,
also
ja,
die anderen, so gibt halt welche bei Spartam oder bei Schmied, Kamina Schmied. Die, guck doch mal, ich sag, nee, lass mal. Kriege ich wieder Ärger mit der Firma Brunner.
Ja, und man hat zumindest vor ein paar Jahren noch so mal das Gefühl gehabt, bei Brunner, also wer Brunner verbaut, ist eher Brunner Jünger.
Ja, genau.
Also richtig Fan, und bei den anderen war es halt ein Händler, ne?
Ja, ja. So, ja, ich bin halt. Ich habe alles eingebaut und baue immer noch weiterhin alles ein. Und
ja, ja. Ja,
ich liebe das halt. Aber ist auch so, auch wenn man jetzt bei Firma Brunner ist oder halt auch alle, die da sind, die kennen mich, die kennen meine Frau, die kennen unsere Tochter, von klein auf.
Ja, ja.
Ja, jetzt ist sie 18, studiert in Passau, okay, in Niederbayern, nicht weit von weg.
Und ja,
alle freuen sich da, ne? Alle fragen dann immer, und wie geht's? Unser Valerie in Passau, ist jetzt Niederbayerin und bayerische Staatsbürgerin seit 1. Dezember.
Okay. Bis nach Passau, und was studiert?
Jura,
oh.
Ja.
Hoffe, das brauchst du nicht so häufig.
Nee, wollen wir nicht hoffen. Toi, 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 bis jetzt nicht.
Ja. Du hast Internetbewertungen. Ich habe da mal reingeguckt.
Och, ja, ach, grausam.
Grausam. Ja, eigentlich hast du viele gute, aber es gibt so ein paar Idioten, die...
Ja, die paar Idioten, davon sind drei, die in der Corona-Zeit hier waren.
Also das,
wo die Zugangsbeschränkung in der Ausstellung ja nur für ein Ehepaar war. Das war ja dann damals. Und dann standen die halt draußen. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, hier sind halt gerade welche drin. Da vorne können sie sich eventuell hinsetzen, vielleicht einen Kaffee trinken. Ja, das war dann die eine Bewertung.
Ja, da habe ich... Okay.
Was willst du da machen?
Ja, aber
die andere Bewertung, dann saß ich halt hier mit Leuten im Gespräch und die standen dann da. Ich sage, ich kann nicht mit vier Leuten gleichzeitig reden.
Schwierig, ja.
Ja, dann waren die dann halt auch beleidigt, dann gibt es dann halt auch so eine.
Ja,
was willst du da machen?
Ja, grauenhaft. Also ich habe tatsächlich eine Bewertung lange drin gehabt, da stand drin, da bin ich noch nie gewesen, ein Stern. Habe ich dann bei Google gemeldet, hat keinen interessiert.
Ja.
Also, das ist.
Es gibt ja auch Löschprofis.
Ja.
Dann, aber die kommst du ja nicht dran. Du kriegst halt nicht raus.
Ich habe das, also diese Bewertung habe ich tatsächlich über so einen Anwalt rausgekriegt.
Okay.
Weil das hat mich so genervt. Ich habe das 5-mal gemeldet.
Ja.
Und jedes Mal kriegst du von Google, das widerspricht nicht unseren Richtlinien.
Ja.
Super. Also, ich meine, das ist ja keine Bewertung. Das ist genau das Gleiche, was bei dir da drin steht.
Aber du bist ja selber selbstständig. Du baust auch jede Woche die Kaminanlagen und so weiter. Die normalen Kunden, wo wo wir tagtäglich arbeiten, die geben keine Bewertung ab.
Genau, das ist das Problem.
Wir haben mal die Brunner-Bewertung über die Brunner-Internetseite, da haben wir jeden angeschrieben oder überall in der Rechnung drunter geschrieben, bei Brunner bitte Bewertung abgeben. Ja. Ich glaube, von 100 Kunden haben 2 eine Bewertung abgegeben. Mm.
Ja, aber das gleiche Problem haben wir auch. Also ich habe das auch, mit Brunner, ich habe sie dann irgendwie nachträglich mal angeschrieben, habe denen dann nur gesagt, hier kriegst du nochmal ein Anzünderbäckchen oder so, wie die Busse. Verschwinden gering, was dann wirklich davon bewertet. Ich habe mittlerweile, dann haben wir einen Zettel, den wir mit in die Rechnung reinlegen, bitten doch, sagen Sie, ob wir gut waren oder nicht. Ja. Aber das ist tatsächlich wirklich verschwindend gering. Ja.
Also, manchmal habe ich immer das Gefühl, alle, die eine Bewertung schreiben oder eine negative Bewertung, das sind die, die machen das aus Spaß und Dollerei oder die fühlen sich auf den Schlips getreten. Die würden eh nichts kaufen bei einem.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Das kommt ja noch hinzu.
Ja, ja.
Und eine Bewertung, da weiß ich, die haben einen Panoramakamin. Mhm. Die haben den heizen den Panoramakamin, aber wie ein Grundofen von UI mit 40 Kilo Füllmenge. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn halt alles kaputt geht.
Ja.
Und wenn der Brunner Kundendienst dann schon sagt, da fahren wir nicht mehr hin.
Und dann gehen sie eine schlechte Bewertung ab.
Ne? Das ist halt einfach. Da kannst du auch nichts machen. Also ich lese sie, ich weiß nicht, schon Ewigkeiten gar nicht mal reingeguckt.
Ja, ich habe versucht, mal über dich was im Internet zu finden, aber.
Findest du nichts?
Nee, bist da gut.
Wir sind zwar auf Facebook befreundet,
aber
ich poste so gut wie gar nichts. Also ich bin eher so der Instagram-Man.
Ja, das kann man miteinander verbinden. Also ich bin Facebook, meine Töchter sind Instagram. deswegen versuche ich das immer meinen Töchtern weiterzugeben. Die sollen das mal machen. Manchmal funktioniert es aber nicht immer.
Genau.
Aber es ist tatsächlich so. Bei Facebook ist man alt, ne?
Ja, bei Facebook ist man alt. Bei Instagram, ich poste jeden Tag eine Story auf Instagram, auf OpenHap. Also ich bin da immer sehr aktiv.
Ja, ja. Ja, aber das ist dann immer über deinen Laden, also nicht über dich. Genau, da habe ich echt nichts gefunden. Also du hast gesagt, du bildest seit vier Ofenbau hast du ausgebildet. Mhm. Im Moment nicht?
Im Moment nicht. Der letzte Auszubildende, den hast du ja, glaube ich, in der Meisterklasse gehabt, ne?
Ja.
Oder in der Gesellen?
Meisterprüfung
gehabt. Ja, das war der letzte.
Willst du auch nicht mehr, oder?
Ja, aber da muss wirklich einer kommen, der sagt, ich will und richtig.
Mhm.
Und ja.
Was hast du ja für Erfahrungen mit den Ausbildungen gemacht? War das?
Ja, die ersten drei, nee, die Dorfchen stimmt gar nicht, alle, die sind ja alle noch nach Gelsenkirchen gegangen in die Schule. Und der letzte, der Markus, der war ja erst in Gelsenkirchen. Und dann kam ja Hannover hinzu. Und das fand ich ja die absolute Katastrophe da am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Am Anfang, also ich weiß nur, Markus kam dann irgendwann wieder und sagte, vollkommen Katastrophe, die Schule ist da, das Wohnheim ist 30 Kilometer weg.
Ja.
Markus war allerdings über 30, muss ich dazu sagen. Der kein Problem, Airbnb und direkt, weiß ich, 50 Meter neben der Schule hat irgendwo eine Wohnung gefunden.
Ja.
Dann sind sie da mit 4 Mann dann eingezogen. Und aber das kannst du dann mit einem Älteren machen. Wenn du natürlich jetzt einen 17-Jährigen hast oder einen 16-Jährigen, der noch von der Mutti die Schuhe zugebunden kriegst und du sagst so, jetzt bist du die nächsten 6 Wochen in Hannover, dann ist natürlich auch ein bisschen.
Ja, also wir haben es genauso empfunden. Letzten Endes der jetzige Azubi ist logischerweise auch da und der davor war der Erste dann auch in der Gruppe.
Okay.
Und der war am Anfang 17. Das war dann schon grenzwertig, nur dieses Wohnheim in Garbsen, das ist ja, wahnsinnig teuer, du musst ja die Vollpension buchen.
Okay.
Und dann halt auch relativ weit weg, also sie fahren ja fast eine Stunde dafür, dass das dann irgendwie Landesfachklassen sind, eigentlich eine Katastrophe.
Ja, ich habe unseren Obermeister damals darauf hingewiesen, ich bin ja in Düsseldorf, Innung Düsseldorf, der kann gar nicht sein, also es wäre alles geprüft und ich sage, dann fahr da hin, fahr hin. Das hat dann 2 Wochen gedauert, dann ist er wirklich dann dahin gefahren hat sich dann angeguckt und dann hat er mich dann nur angerufen, absolute Katastrophe, ich muss sofort was ändern. Ja. Er sagt, dann ändern wir was.
Ja, hat sich leider bis jetzt nichts geändert. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, die mit im Wohnheim der Schornsteinfeger, die haben jetzt was gebaut in der Ecke.
Okay.
Ist 10 Minuten näher.
Genau. Super.
Kannst du trotzdem irgendwie eine 40 Minuten, 38 Minuten fahren sie, glaube ich, im Bus jetzt, aber
okay.
Wir haben das genauso gemacht. Ich habe dann ganz in der Ecke gibt es das Hotel Schwarzer Bär. Das sind dann 5 Minuten Fußweg.
Okay.
Nur jetzt hatten wir gerade aktuell, vorletzte Woche, das Problem war die Hannover Messe.
Ja.
Da kostet das Zimmer dann statt 215 460 Euro pro Woche. Und auch nur noch als Dreierbett bekommen, nicht mehr als Einzelzimmer.
Okay.
Also deswegen haben wir ihn dann tatsächlich im Schornsteinfeger Wohnheim da untergebracht, weil das sonst nicht tragbar war.
Du hast einen Lehrling.
Ja, ich mache eigentlich grundsätzlich immer einen Lehrling, auch in den 3 Jahren dann. Ja, dann kann man sich auch darauf konzentrieren, dann kann man ihn auch ordentlich ausbilden. Also wenn ich dann mehrere nebeneinander habe, dann wird es irgendwann auch schwierig.
Wie bekommst du die Lehrlinge? Mal einen Tipp geben, also einen alten, erfahrenen Ofenbauer.
Also der letzte, den ich jetzt habe, das war wirklich ein grober Zufall. Okay. Wir haben früher immer Au-pairs gehabt und meine Frau war noch in diesem Au-pair-Forum und da schrieb ein Albaner, er würde gerne Au-pair in Deutschland sein und meine Frau geschrieben, darfst du gar nicht, du bist mich zu alt. Mhm. Das darf man, ich glaube, nur bis 27. Und dann hat er gesagt, ja, er wird sich eigentlich auch eine Lehrstelle suchen. Seine Schwester ist tatsächlich in Essen und sein Onkel in Dortmund. Und seine Schwester hat da eine Ausbildung zum Pflegefachkraft gemacht. Und das überlegt er auch, aber eigentlich wollte er das gar nicht. Und dann haben sie auf die Idee mit dem Ofenbau gekommen. Und der ist jetzt tatsächlich aus Albanien letztes Jahr zu uns gekommen. Ist 28, hat einen Führerschein.
Okay.
Und damit, also bis jetzt macht er sich wirklich sehr gut. Es ist eine andere Mentalität.
Albanische Mentalität.
Ja, ne, das Problem ist, die sind da eigentlich nur Befehlsempfänger, ist mal ganz blöd zu sagen.
Okay.
Also die sind es nicht gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Die jobben auch nur, der hat also auch die ganze Zeit noch zu Hause gewohnt, weil die sich das gar nicht leisten können. Mhm. Und dann sind die, also wenn du ihm sagst, räum das Auto aus, dann ist da nichts mehr drin. Der räumt das aus. Er hat überhaupt gar kein Problem damit. Und sagst, du weißt doch, wir brauchen das Werkzeug morgen noch. Dann räumt das halt am nächsten Tag wieder ein. Ne? Also wahnsinnig arbeitsam, aber du musst ihn manchmal bremsen.
Okay.
Also das ist so, und wenn er dann selbstständig arbeiten soll, das fällt ihm am Anfang erstmal schwer. Dann sagst, ich habe jetzt eine Ausstellung, soll da einen Ofen verputzen. Er hat schon relativ lang gebraucht, um dann die Schienen dran zu setzen, weil er es einfach, er kriegt ein Maß, schneidet, gibt ab, macht er gut. Aber wenn er halt selber denken muss, also das ist so ein bisschen die Problematik im Moment noch, aber ich sag mal, ich sehe mal das größte Risiko, wenn einer nicht will oder wenn einer die Arbeit nicht sieht, da kannst du nicht viel dran machen. Das ist zumindest meine Erfahrung in den letzten Jahren. Wir hatten da vorne deutschen Azubi, das war deutlich schwieriger. Also ich weiß, dass der sich bei seinem heutigen Arbeitgeber bis heute weigert, eine Kernbohrung zu machen. Kann er nicht, will er nicht. Das ist offenbar auch schwierig, ne? Das ist wirklich so. Und da ist der andere, der steht auf der Leiter einhändig, hätte ich fast gesagt, und macht eine Kernbohrung.
Wo du sagst, ey, Moment, warte mal. Sprachbarriere oder sprichst du gut Deutsch? Oder?
Also wir haben, ja, wie gesagt, wir haben immer Au-pairs gehabt und wir hatten jetzt auch noch einen Austauschschüler. Der Austauschschüler, der angeblich seit seinem 3. Lebensjahr Deutsch im Kindergarten schon gelernt hat, spricht das wesentlich schlechter als er.
Okay.
Wie gesagt, die Familie ist ja zum Teil auch in Deutschland. Ich glaube, die Eltern sehen noch in Albanien, waren zwischendurch auch mal in Griechenland, aber er selber ist halt sehr zurückhaltend. Mhm. Also am Anfang habe ich auch gedacht, naja, so langsam ist er dann warm geworden und dann merkst du, der spricht das alles. Mhm. Er braucht halt ein bisschen, um in diese Klamotten reinzukommen. Er hat jetzt Online-Unterricht, dann hat er bei mir im Büro an den Schreibtisch gesetzt und dann habe ich da so ein bisschen mitgekriegt. Wahnsinnig viel geschrieben. Also, wo du denkst irgendwie, ich hätte schon die Hälfte weggelassen. Aber in dem Sinne wirklich engagiert und das funktioniert überraschend gut.
Ja, wenn ich so einen hätte, würde ich dann auch sofort. Ja. Also, das würde ich auch machen.
Also, du bist nicht abgeneigt, sagen wir
mal. Nein, ich bin nicht abgeneigt, aber da muss halt wirklich dann auch einer kommen und der muss dann sagen, so, ich will.
Ja.
Und nicht, meine Mami hat gesagt, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist die Grundproblematik letzten Endes, die wir oftmals haben, dass die wenigsten dazu, wie es wirklich wollen, die werden eher hingeschickt, mach mal. Und hast du denn wir haben ja vom GVOB sowas aufgelegt, kennst du das mit dem Lehrfall?
Ich bin ja jetzt, also Robert sagt ja schon seit 2 Jahren, jetzt tritt endlich mal in diesen GVOB ein. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja Gründungsmitglied Roter Hahn damals. Meine Mitgliedsnummer war die 011.
Okay.
Ja, da haben wir ja auch also sehr viel gemacht, auch Messen und so weiter. Und dann ist das ja irgendwann, ist das ja da auseinandergegangen. Gibt ja, glaube ich, jetzt nur noch vier rote Hahn.
Nö, ein paar mehr sind es tatsächlich.
Ja, die soll man auch diese Messen auch machen.
Also ja,
Henrik
genau.
Schütze gehört ja auch dazu, im Osten und so weiter.
Ja, ja.
Und dann war ich ja mal im Ofenrad, jahrelang. Und da gab es dann aber persönliche Diskrepanzen.
Okay.
Und dann, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss aus, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ja, dann kam Robert ja und ich fand das ja gut, dass er halt als so junger Ofenbaumeister sich so engagiert und so weiter. Und dann kam er halt immer, komm, du musst da auch und hin und her. Und dann habe ich ja dieses Jahr da gesehen, dann habe ich gesagt, okay, jetzt tritt ich da auch ein. Ich finde das ja auch gut, was auch alles so gemacht wird. Aber ich habe jetzt nur den Mitgliedsantrag bis jetzt erst bekommen und irgendwie Zugangsdaten.
Ja,
aber da bin ich auch noch nicht zugekommen. Ich habe nur mal ganz kurz reingeguckt und halt aber die Werbekampagnen auch für die Auszubildenden und so weiter. Finde ich schon echt gut.
Ja, und wir haben so einen Leitfaden halt gemacht, der, glaube ich, auch helfen kann. So, wo kann man mal hingehen, wo kann man mal was finden? Ja, den kriegst du ja mit Sicherheit
noch. Kommt noch.
Woher kennst du Robert?
Der ist auf mich zugekommen. Ne?
Okay.
Auf mich ist er zugekommen. Der hat sich ja selbstständig gemacht. Und der hat dann ja auch meinen Markus, also das ist mein Markus, den Markus dann halt übernommen. Und ja, und dann waren wir auch mal ab und zu telefoniert.
Okay.
Und, ja, wir sind jetzt keine besten Freunde, aber wir sind halt gute Kollegen und wir haben immer Kontakt.
Ja. Ja. Du bist viel im hochwertigen Bereich unterwegs, wenn ich das bei Instagram und Facebook richtig sehe. Hast du da irgendwas Besonderes? Wie kommt man da rein? Ich sag mal, es ist ja schon so, dass du in den teureren Wohnungen eher bist als in den günstigeren Ofenbereichen. Hast du da ein speziell, bist du auf zugegangen oder?
Eigentlich durch die Weiterempfehlung. Reingerutscht bin ich mal, es gibt ja die Rotaria und die und den Lions Club und so weiter und wir zum Beispiel jetzt in Solingen, ich sag jetzt mal, 70% aller Rotaria haben alle Kamine von mir.
Okay.
Und bei den Lions sieht es fast so ähnlich aus.
Ja.
Und dadurch wurde halt irgendwie, wurde es dann so rumgereicht und dann, ja, Kamin und dann, ja, gehen wir zum Oliver Hepp und der was richtig Schickes und ja, und durch Focus kommt es ja natürlich dann auch dementsprechend auch in andere Preiskategorien rein.
Ja.
Ja, wo dann halt die Preise dann nicht so, wenn die Küche dann dreimal so viel kostet, dann weiß er Bescheid.
Klar. Ja. Bei den Anlagen kommen die Leute dann auf dich zu und haben bestimmte Wünsche oder hast du auch oftmals freie Hand, wo du irgendwas kreieren darfst?
Ja, heutzutage, also früher war das ja wirklich freie Hand, also muss ich wirklich sagen, weil was ich in der Ausstellung ausgestellt hatte, das habe ich auch am meisten verkauft.
Ja.
Das ist einfach so, damals Jasper-Keramik und dann habe ich noch diese ganz Baukeramik gehabt mit Saarblux-Einsätze, also ganz Natur-Terrakotta mit Handbemalung. Da war man meistverkauft, so. Da war ich ringsrum der Einzige, der sowas überhaupt verkauft hat. Dann kam Polykeramik aus Innsbruck, da war ich starker Fan von und haben auch sehr, sehr viel gemacht. Und dann war auch mal viel freie Hand. Du kamst halt hin und durchgesprochen und dann hast du was entworfen und das passte dann immer. Ja. Heutzutage ist ja wie, da kennst du ja selber, ich hätte gerne einen dreiseitigen Kamin, damit ich halt von überall reingucken kann. Da hast du halt nicht mehr viel Gestaltung, aber die Gestaltung fließt halt immer noch mit da rein. Mhm. Also hat man auch eigene Ideen und viele Leute verlassen sich auch darauf. Das ist ja genauso wie mit dem Kaminansatz. Da kommt ja so gut wie keiner an und sagt, ich will aber jetzt einen Brunner haben. Oder ich will jetzt einen Spaten haben. Die kommen ja zu dir und wollen einen Kamin von dir haben. So, und dann baut man das halt ein, wo man halt am besten mit klarkommt. Und das ist halt bei mir bei Brunner. Und dann kommt dann Brunner-Einsatz rein und fertig. Viele Leute wissen das meistens auch gar nicht.
Okay.
Die rufen auch jetzt an oder so, ja, sie haben mir mal einen Kamin gebaut. Ja, was ist das denn für ein Kaminansatz drin? Und meine Frau fragt, was ist denn da? Was ist denn da? Ja, weiß ich doch nicht, haben Sie doch gebaut. Also, der Ofenbauer, das sage ich ja immer, das habe ich, sage ich schon seit ich selbstständig bin, der Ofenbauer baut das ein, was er am liebsten einbaut und nicht, was der Außendienst ihm empfiehlt.
Ja.
Das ist so.
Ja, ich sag mal, ist letzten Endes Vertrauenssache vom Kunden, ob der, ob ihm die Nase vom Ofenbauer passt oder nicht.
Genau.
Und das glaubt, was man erzählt. Ne? Machst du denn immer noch Keramik oder?
Ja. Leider nicht.
Fast komplett weg.
Ganz weg.
Ganz weg.
Ich würde gerne, aber.
Aber zeigen tust du auch nichts, ne?
Nee.
Ja.
Ich glaube, ja, das ist immer der Traum von uns, ne? Nochmal einen richtigen Kachelofen zeigen. Irgendwann, ich glaube, ich muss aber mal wieder einen bauen an die Ausstellung. Ich glaube, wenn man den zeigt, dann verkauft man auch wieder. Also ich
Also,
finde ja immer absolute Wahnsinn, wie Hendrik Schütze,
ja.
der was der für Kachelofenanlagen baut. Ich finde es unglaublich.
Ja, aber ich glaube, dass das teilweise auch von Region zu Region sehr unterschiedlich ist.
Ja.
Also, das erlebe ich ja, wenn ich ja noch mit anderen Ofenbauern spreche, teilweise, dass es im Süden und im Norden doch schon deutliche Unterschiede gibt.
Wir haben ja jetzt gerade mal so ein aktuelles Beispiel, so ein Kunden von uns aus Wuppertal, die haben mal einen Kaminofen gekriegt vor 8 Jahren oder 9 Jahren mit Schornstein allen drum und dran.
Okay.
Und die haben sich letztes Jahr einen Kachelofen bauen lassen. Da kam jemand aus dem Allgäu.
Ne.
Und dann kamen die letztens hier hin und dann erzählten die von dem Kachelofen. Dann gucke ich die an, ist ja wie ein Kachelofen aus dem Allgäu. Ja, machen Sie sowas auch? Ich sage, ich bin Kachelofen-Luftheizungsbaumeister. Ich sage, ich mache nicht nur Kaminöfen. Ja, aber dann denkst du
Ja.
manchmal, Leute,
Ja, die wahrscheinlich waren die im Urlaub irgendwo in
ja
Bayern und haben da
genau,
was gesehen und haben gesagt, das muss ein Bayer bauen.
ja
Ne? Das
genau.
ist ja.
Genauso wie die Bayern immer sagen, wir bauen die meisten Kachelöfen. Ist ja gar nicht so.
Ne. Das, ja, ich habe mein ehemaliger Azubi, der auch auf der Walz war, der war halt auch viel im Süden unterwegs. Und ja, es gibt halt Spezialisten, also der steht auf Grundöfen. Und insofern war er auch viel bei denen unterwegs und selbst da waren es relativ wenig Kacheln. Also ich glaube, dass man hat immer den Eindruck, dass da unten alle einen Kachelofen stehen haben, aber die haben
Ist gar
auch
nicht
genug
so.
Dreiseiter.
Genau.
Leider. Aber gehört halt dazu.
Ist so, ja, genau.
Gibt es da eine spezielle Ofenart, die du bevorzugst? Du hast jetzt gesagt, bei Focuse hast du ja quasi einen offenen Kamin.
Focuse habe ich halt den offenen Kamin. Also, ne, Giro Focuse ist halt der bekannteste seit 1968. Klar, offen und jetzt als geschlossene Version ja auch, als Vitré. Eine Ofenart. Also, ich baue alles geschlossen, schon immer. Also bei mir gibt es so gut wie keine Gitter.
Okay.
Also höchstens mal ein Revisionsöffnen für den Schornsteinfeger, damit er ans Rohr drankommt. Das ist ja
Ja.
die beliebteste Beschäftigung irgendwie seit den letzten 2 Jahren. Dann kriegst du keine Abnahme bei den Schornsteinfegern, wenn du keine Revisionsöffnung in der Haube oben hast, damit die ans Rauchrohr drankommen. Also hier in der Innung Düsseldorf ist das gang und gäbe.
Okay. Also eigentlich kenne ich das so, dass das Rauchrohr, wenn es der Wärmeabgabe dient oder demontierbar ist, nicht der Kehrpflicht des Schornsteinfegers
Ja,
unterliegt.
aber das ist hier
Aber das ist in
in
Düsseldorf anders.
Düsseldorf ist das anders.
Okay.
Bekommst du dann auch keine Zulassung, keine Abnahme, wenn keine Revisionsöffnung drin ist. Es gibt dann auch sehr Schornsteinfeger, die gehen dann auch zweimal im Jahr an das Rauchrohr dran und holen dann die 1 mm Ruß dann da raus. Ja, mit dem Besen, nicht mit dem Staubsauger, mit dem Besen. Die liebste, also was ich am allerliebsten mache, sind keramische Züge. Ich mauere die dann richtig nach. Also das ist, da habe ich richtig Spaß dran. Zwar wenig, nicht viele, aber wenn ich mal was mache, dann mache ich das auch.
Und bei den Anlagen, also wenn du keine Gitter einbaust, brauchst du die dann entsprechend groß oder ja, schon.
Groß und ab und zu auch mal mit Hypokaustenwand dazu, ja, um die Wärme dann wirklich auch wegzugehen. Ich kenne ja den Spezialisten aus Münsterland. Schon für Arbeit aus Münsterland. Ja.
Ja, gut.
Dem habe ich schon,
Nein, jetzt lieber nichts.
dem habe ich schon ein paar Sachen gemacht, wo ich denke, das funktioniert nicht, aber es
Ja, irgendwie
funktioniert.
geht's doch, ne? Das ist, wir haben jetzt auch gerade, wir bauen jetzt gerade einen Ofen mit Zügen, mit einer Lehne und den müssen wir auch ein bisschen höher bauen, als man es eigentlich normalerweise macht, aber hinterher funktioniert es doch irgendwie.
Funktioniert, ja.
Wo man eigentlich.
Aber es ist ja genau das Gleiche. Wir waren vor 5, 6, 7 Wochen, waren wir in Bayern. Und dann haben wir Freunde von uns besucht in der Nähe von Eggenfelden. Und dann waren wir zusammen essen in dem bayerischen Gasthaus. Und wir kamen in dieses Gasthaus rein von 1800 sowieso. Der Gastraum war 15 Meter mal 15 Meter und in der Mitte stand ein Kachelofen. Ohne Schornstein. Und wir gehen da rein und ich gehe direkt also an den Kachelofen. Draußen war auch kalt und der Kachelofen war knallheiß und der brannte. Und wir gucken uns an, okay. Dann war eine lange, 6 Meter lange Bank. Und dann haben wir unter die Bank geguckt und da war aus verzinktem Blech war ein Kasten. Und da ging das Rauchholz runterher.
Wahnsinn.
Der Kachelofen hat ungefähr noch 3 Meter keramische Züge gehabt und hatte keine Anhaltsklappe. Allerdings hat er einen 14 Meter hohen Schornstein gehabt. Und dann hat mein Ofenbauerfreund aus Niederbayern, der hat dann den Wirt gefragt und gesagt, ja, der steht schon seit 100 Jahren dort, der funktioniert einmal frei.
Wahnsinn, ja.
Unglaublich.
Ja, wenn man in Fachregeln geht, dürfte es nicht gehen, ne?
Genau, aber Fachregeln oder Berechnungsprogramm, jeder wird sagen, das funktioniert nicht, aber der funktioniert halt einmal frei.
Ja. Gibt es denn irgendwie einen besonderen Ofen, den du mal gebaut hast oder ein besonderes Erlebnis damit?
Tina Turner haben wir mal einen Kamin gebaut. Da war ich aber noch in einer alten Firma.
Ja.
Das besondere Erlebnis war dann, da lebte sie in Neukölln.
Ja.
Die war aber nicht da. Und der Hausmeister, Gärtner und so weiter hat gesagt, ihr geht nur hier ins Wohnzimmer.
Okay.
Alle anderen Türen sind alarmgesichert und ihr geht nicht da rein. Und dann war halt mein Geselle oder mein Kollege damals sagte, ja, jetzt gucke ich erstmal, wo Tina Turner schläft. Mach natürlich die Tür auf und dann ging die Alarmanlage an. 10 Minuten später standen ungefähr 20 Polizisten draußen. Die Aktion hat ein paar tausend Mark gekostet damals. Der Chef war nicht so begeistert.
Aber er wusste, wie Tina Turner schläft.
Genau.
Okay. War das ein besonderer Ofen oder?
Ne, war ein offener Kamin.
Okay. Ja.
Haben viele offene Kamine damals gebaut.
Ja.
Meine Frau schreibt gerade was auf der Jagdofen.
Der Jagdofen?
Der damals im Sommer war, dieser Jagdofen, oder was? Der bemalte. Ja, wir haben damals einen Jagdofen mal gebaut. Von Sommerhuber, dieser ganz besondere.
Ja.
Der wurde dann aber mit eigenen Bildern bemalt, also von Sommerhuber mit eigenen Jagdbildern aus dem. Der hat eine Hochgebirgsjagd gehabt und er wollte unbedingt seinen Berg mit dem Hirsch dann da drauf haben.
Okay.
Ja. Das sind halt so.
So Highlights.
Ja, so Highlights, wo sich so ein Ofenbauer halt immer dran erinnert, ne?
Ja.
Oder halt mal bei Fußballern mal was gebaut und so weiter.
Ja, gut, hier in der Region hast du wahrscheinlich
einen. Ja, ein paar, aber. Einer ist diese Woche Europa League-Sieger geworden.
Ah, okay.
Der halt bei Bergamo jetzt spielt.
Ja,
der hat auch einen Focus von mir gekommen letztes Jahr.
Okay. Ja. Letztes Jahr?
Letztes Jahr.
Er wohnt ja hier noch in der Ecke? Ne? Der ist dann, aber ja.
Er hat vorher bei Olympique Marseille gespielt.
Okay.
Der Vertrag lief dann aus und dann wurde das Haus, weil er früher hatte mal bei Schalke gespielt.
Ja.
Dann wurde das Haus wieder komplett renoviert und hat er gar nicht gesagt, weil er keinen neuen Vertrag hatte. Und kurz vor Fertigstellung von dem Haus, das Haus gehört ihm immer noch, er hat dann einen Vertrag bei Bergamo unterschrieben. Okay. Und das war's.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, aber das sind ja schon mal ein paar Anekdoten, die man dann erlebt.
Genau. Ne? Das ist genau wie bei in Hamburg haben wir auch mal einen Kamin gebaut für einen Fußballer, der auch mal bei Schalke war und dann bei Paris Saint-Germain und jetzt beim FC Bayern. Das Haus, also die Wohnung ist halt immer noch in Hamburg, die gehört ihm ja irgendwann, wird er wahrscheinlich auch wieder nach Hamburg zurückgehen und ja.
Aber den hast du quasi hier, der hat dich hier kennengelernt?
Über einen Düsseldorfer Architekten.
Ah, okay. Ja. Ja. Machst du viel über Architekten oder?
Wir kennen halt auch viele Architekten. Über die ganzen Jahre kennt man halt auch sehr viele und viele arbeiten halt auch am liebsten immer mit einem zusammen. Ja. Aber das meiste ist wirklich, dass die Leute direkt kommen.
Also ich hab früher mal das Problem gehabt, wenn ich von Architekten irgendwelche tollen Zeichnungen gekriegt habe, wo technisch der Ofen gar nicht hinpasste, nach dem Motto, man mit denen diskutieren musste. Aber war bei dir ähnlich wahrscheinlich?
Ja, war ähnlich, ja. Ich hatte mal einen ganz jungen Architekten aus Düsseldorf, der wollte unbedingt seinen Kamin in dieses Haus bauen und tut mir leid, aber das geht nicht, das sieht scheiße aus.
Ja.
Dann sagt er, wie viel Kamin ist das, den Sie da bauen? Ja, das wäre jetzt der zweite. Ich bin fast 20 Jahre selbstständig. Ich sage, ich habe schon ein paar tausend gebaut. Ja, ist halt.
Ließ er sich dann überzeugen.
Ja, ließ sich dann überzeugen, ja, genau.
Aber ich glaube, ein bisschen ist das cool, dass es weniger geworden ist. Also zumindest, wenn man mit den Architekten ein bisschen zusammenarbeitet, also dann einem doch dann auch die Kunden.
Viele Architekten sagen so, komm, geh dahin, der macht schon was Vernünftiges. Und
Wie siehst du die Zukunft im Ofenbau? Ich meine, ich habe jetzt im Meisterkurs, hört man dann immer, die haben alle Angst, was passiert, dürfen wir irgendwann noch Öfen bauen? Wie siehst du das?
Tja, Das ist eine gute Frage, ne? Also wenn ich die Hersteller sehe, dass die jetzt alle mit ihren Elektrokaminen da ankommen, da muss man ja auch, das ist ja auch eine Richtung, die die ja fahren. Klar, die müssen halt auch Umsätze machen. Mhm. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man dieses, wenn man da nicht drauf aufspringt, das kann natürlich auch ruckzuck ein Schreiner oder ein Küchenbohrer mit übernehmen. Ja. Das muss man, das ist halt einfach so, ja. Weil so ein Elektroding da irgendwo hinstellen, Trockenbauer verkleidet.
Hast du da die entsprechende Nachfrage im Bereich bisher?
Also, jetzt haben wir wieder einen, jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob wir mal einen zeigen sollten. Ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt die letzte Woche gehört, bei UI steht in der Ausstellung jetzt ein Elektrokamin.
Okay.
Mit einer infrarot beheizten Wand. Ja. Also das heißt, wenn man reinkommt, eine Schamottewand, die komplett Strahlungswärme abgibt.
Okay.
Natürlich auch eine Möglichkeit, was zu machen.
Da wäre dann zumindest die Verbindung, dass man als Ofenbauer wirklich was reinsetzen
dass
kann.
Dass man wieder irgendwas wieder machen könnte. Ja, also finde ich gar nicht mal so schlecht, die Idee.
Ja.
Zukunftsmäßig, ja, durch dieses Gebäudeenergiegesetz sind natürlich auch sehr, sehr viele Endkunden. Ehrlich gesagt, das weiß ja keiner Bescheid.
Ja.
Die kommen zu dir in der Ausstellung und fragen ganz, darf man denn überhaupt noch einen Kamin kaufen?
Ja.
Ich sage, wo steht das, dass sie das nicht dürfen? Ja, da blickt ja keiner mehr durch.
Ja.
Es blickt keiner mehr durch. Aber man sieht es ja, die Wärmepumpen, die werden nicht mehr verkauft. Ich kenne sehr viele Installateure, auch Großinstallateure mit 50, 60 Mann, die Hauptgeschäft sind, Öl- und Gasheizung einzubauen.
Ja.
Die Wärmepumpen, die stehen im Lager. Bei vielen funktioniert es halt auch einfach nicht in Altbauen. Das kommt ja auch noch hinzu.
Ja.
Wir haben gerade momentan, hatten wir, dieses Jahr haben wir einen Brunner Kaminanlagen mit Kessel gemacht. Da wurde die Gasheizung rausgerissen aus 82er Haus.
Okay.
Gasheizung wurde rausgerissen, Wärmepumpe wurde eingebaut.
Ja.
750 Liter Pufferspeicher, 640 Euro Energiekosten, Stromkosten nur für die Wärmepumpe im Monat. Jetzt ist der Brunner Gott sei Dank in Betrieb. Zwei Abbrände sind die 750 Liter hochgeheizt.
Ja, ja.
Das Problem halt war, der 9 kW Elektroheizstab, der lief halt fast 24 Stunden rund um die Uhr, um den ganzen Pufferspeicher da hochzuheizen, weil die Wärmepumpe das halt nicht schafft. Ne?
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, sowas Ähnliches hatten wir auch schon. Wir haben auch den Brunnerkessel mit Wärmepumpe, weil der die ganze BHZ dann gleich gehabt
von Brunner. Okay.
Und eine Brunner Wärmepumpe. Ja, ja. Aber ich glaube, die arbeiten jetzt auch nicht viel anders als die anderen Wärmepumpen.
Aber die Zukunft halt, es wird immer weitergehen. Halt ist halt einfach so. Holz ist halt der beste nachwachsende Rohstoff zum Verbrennen. Und je sauber die Öfen werden, wir werden halt halt irgendwann, wenn wir halt mal auf diesen blauen Engel stoßen oder halt noch strengere Richtlinien, da müssen wir halt einfach, wir müssen uns halt Gedanken machen bezüglich Feinstaubfilter noch zusätzlich und dann bauen wir halt überall einen Feinstaubfilter noch zusätzlich ein. Dann ist es halt so. Dann können wir trotzdem die moderne Kaminanlage oder Kachelofen bauen und dann funktioniert halt nur mit dem Feinstaubfilter.
Ja.
Schön wäre es, oder was heißt schön, also das hatte Uli Brunner schon immer, der sagt halt auch immer, am liebsten wäre mal eine Woche einen kompletten Stromausfall in ganz Deutschland, im Winter.
Ja.
Und dann werden wir mal sehen, dann gibt es keine Diskussion mehr.
Ja.
Der Ratgeber Ofen, hast du ja, glaube ich, auch auf Facebook abonniert, der hat ja letzte Woche gepostet, in den letzten 5 Jahren wurden die Feinstaubwerte nicht mehr überschritten, sondern unterschritten. Das heißt, die Öfen können es ja gar nicht sein.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wo immer die ganze Diskussion immer herkommen soll.
Ja, ich glaube, da ist viel Politikum mit dabei. Ne?
Also viel Politikum, genauso wie mit den Ableitbedingungen, diese neuen Ableitbedingungen, das ist ja unser größtes Manko. Ich bin ehrlich, durch diese Ableitbedingungen, ich habe jetzt 3 Gaskamine wieder verkauft, weil es wegen den Schornstein gar nicht anders geht.
Ja.
Habe ich gesagt, machen so einen Gaskamin. So, das Ding brennt nur 2,5 Stunden am Tag, wenn überhaupt.
Ja.
Da brauchen sie keine Scheiben putzen, gar nichts, dann haben sie nur einen Knopfdruck und dann, ja, und so ist es halt. Ja,
im Prinzip ist es ein Ofenverhinderungsprogramm, wenn man
genau.
Das mit der
Ableitung.
Ja. Ja, das sehe ich auch so.
Wir machen jetzt, wir haben ja eine Schornsteinanlage haben wir jetzt schon gemacht, wo der Schornstein komplett aufs Dach liegt. Wir machen jetzt wieder eine mit allen drum und dran, mit Absegnung und hin und her. Ja, sieht zwar scheiße aus. Entschuldigung.
Ja, bin ich ganz bei dir, um Gottes Willen. Ja,
der Schornsteinhersteller, der freut sich, weil er verkauft meterweise die Edelstahlrohre.
Ja. Meinst du, was das Ding mehr kostet als vorher?
3.000 Euro. Mehr als vorher.
Also schon auch erheblich, das dann dem Kunden eigentlich unterzubringen.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich meine, abgesehen davon, dass es hässlich ist. Aber.
Ja, wir machen also die Schornsteine, die wir machen, sind zu 90% eh immer alle rall-lackiert. Weil ich mache alles in Rall-Lackierung. Damit du nicht ganz so Pommes budenmäßig aussieht, wenn da blinkende Edelstahlrohr an der Hauswand oder auf dem Dach oder was bei sich liegt, aber ja.
Machst du gerne Schornsteine?
Nee.
Okay. Dann bist du ja, bei uns immer so lang ein Thema irgendwie.
Ja, durch Fokus machst du, ja, durch Fokuskamine machst du natürlich Wahnsinns-Schornsteine, da muss man auch dazu sagen. Gerade auch in den Neubauten, haben wir jetzt noch ein paar Neubauten für Focus jetzt wieder, dann guckt das Ding da oben fast 3 Meter aus dem Dach raus. Ne?
Ja, okay.
Und dann hast du natürlich dann einen Fall, das ist natürlich so wieder so ein besonderer Fall, junger Schornsteinfegermeister übernimmt diesen Bezirk in Düsseldorf, in der Nähe vom Flughafen, 70er Jahre Flachdachsiedlung, stehen circa 45 Häuser, Riesengrundstücke, alle eingeschossig, überall guckt 1 Meter der Schornstein aus dem Dach aus. Überall, komplett. Und dann wird ein Haus gekauft, kernsaniert, Flachdach neu gedämmt, allen drum und dran, und die kriegen einen Focus. So, da guckt der Schornstein 3,44 Meter aus dem Dach aus.
Okay.
Dann hat der Schornsteinfeger gesagt, nee, das kann ich nicht akzeptieren, ich habe eine Zeichnung gemacht. Für die Zeichnung hat er 2 Wochen gebraucht. Und hat diesen fiktiven Dachfürst von 20 Grad da eingezeichnet. Ja. Da muss ich den Schornstein um sage und schreibe 18 Zentimeter erhöhen. Ich habe dann 1/2 Meter oben drauf gemacht.
Mhm. Ja.
Was auf der streichelt, der streichelt jetzt die Räder von den Flugzeugen, die im Land oder Abflug vom Düsseldorfer Flughafen sind. Aber jetzt ist er zufrieden und ja.
Viel Probleme mit Schornsteinfegern oder?
Nein, eher so gar nicht. Gar nicht. Also wir informieren halt immer vorher, ist halt immer das Wichtigste.
Ja.
Viele kennen wir ja halt auch. Und die Guten, die wir kennen, die sagen, ja, mach mal fertig, wenn fertig ist, sagst du Bescheid. Das ist ja bei allen so.
Ja, ja.
Aber auch die Schornsteinfeger, die wissen ja auch nicht richtig mit den Ableitbedingungen. Die kriegen ja auch die internen Schulungen. Ich weiß das ja, die erzählen mir das ja dann halt auch immer. Ja. Bei den internen Schulungen sind halt auch viele, die auch gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, was sie abnehmen sollen. Also das ist wirklich sehr spooky gerade, finde ich so. Und ja, die sehen ja auch ihre Fälle schwimmen. Wenn jetzt überall Wärmepumpen eingebaut wird, dann bleibt ihnen ja nur noch der Schornstein zum Fegen. Ja. Was sollen die dann in dem Haus bei Familie Schmitz, die eine Wärmepumpe jetzt vor der Tür stehen hat, aber noch einen Kaminofen hat, der 2-mal im Jahr gefegt wird.
Ja.
Wenn der dann auch noch wegkommt, dann ist die Familie Schmitz aus dem Kehrbuch gestrichen.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja, ich sag mal, da wo es noch neue Baugebiete gibt und man nochmal einen Beruf mit einbaut, dann kriegen sie wenigstens ein bisschen was dazu, aber in den Altbereichen wird es wahrscheinlich immer weniger werden.
In den Altbereichen wird es weniger werden, ja.
Ja, wir hatten jetzt auch einen älteren Schornsteinfeger, da haben wir einen Spartherm-Einsatz verbaut und die liefern ja nicht mehr selbstschließend aus.
Okay.
Hat er sich dann erst geweigert, das Ding abzunehmen als Bauart 1, obwohl es drinsteht, ich musste ihm jetzt einen kompletten Gesetzestext schicken von der EN-Norm, die es ja eigentlich, glaube ich, seit 2005 gibt. Mhm. Aber nee, der hat mir ganz klar, nein, das geht nicht. Also
die Scheibe nicht runtergeht.
Also das so, da kann der Kunde das ja nur noch ganz selten betreiben und das wäre alles nicht mehr zulässig. Und als ich ihm dann gesagt habe, nein, meines Erachtens ist das zulässig, hat er mir dann erklärt, ja, aber wir müssen ja die Statistik führen, welche Kamine offen und welche nicht offen sind und das könnte nicht sein. Ja. Also ich habe jetzt nichts mehr gehört, ich habe ihm zugeschickt, ich hoffe, er hat es jetzt akzeptiert, aber das ist...
Das sind bei uns viele Schornsteinfeger bei den Focus-Kaminen, weil wir haben so 2 Architekten, die wollen halt immer einen offenen haben. Mhm. Und dann haben wir auch einen Schornsteinfeger gehabt und sagte, eine offene Kamine wird in meinem Bezirk nicht abgenommen. Dann habe ich ihn halt angerufen. Ich sagte, Sie können sich auch einen neuen Bezirk suchen. Und ich sage, wollen Sie mir drohen? Ich sage, ich drohe Ihnen nicht. Ich sage, dann zeigen Sie mir mal, wo das drin steht, dass keine offenen Kamine mehr gebaut werden dürfen oder abgenommen, die werden nicht mehr abgenommen oder so weiter.
Ja.
Dann habe ich ihm als alles zugeschickt, ganze Schornsteinplanung und Verbrennungshofberechnung hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, okay, wusste er nicht.
Okay.
Und der hat uns dann auch schon 2-mal wieder weiterempfohlen. Dementsprechend also, sind halt immer so Kuriositäten also mit den Schornsteinfegern. Ist halt immer echt witzig. Also man erlebt viel. Man erlebt wirklich viel. Ja,
ja, aber insofern ist es ja dann eigentlich positiv, wenn sie
ja,
es entsprechend aufnehmen. Ne?
Genau.
Das ist ja, also,
Viele, aber wie gesagt, die haben halt auch, die müssen halt auch, diese viel Rennerei haben die jetzt.
Ja, ich sag mal, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, waren wir auf dem Messestand in Dortmund und ich glaube, 40% meiner Gespräche gingen quasi wirklich um, darf man noch Öfen betreiben?
Ja.
Ich fand es insofern sehr positiv, weil die Leute ja zu uns gekommen sind und das nicht direkt abgehakt haben, sondern noch Interesse da ist. Aber es ist halt eine wahnsinnige Verunsicherung. Das merke ich halt auch bei den Schornsteinfegern, dass die auch immer weniger ja, wissen oder Angst haben, eigentlich zu entscheiden. Also ich habe so viele, die früher hast du einen Ortstermin gemacht, heute möchten die eigentlich alleine gucken. Ich glaube, damit sie sich hinterher nochmal bei ihrem Innungsmeister informieren können oder so, ob das auch richtig ist, was sie davor haben.
Ich hatte diese, vorgestern hatte ich einen Termin gehabt hier in Wuppertal mit einem Schornsteinfegermeister, den ich seit Jahren kenne. Der ist ein bisschen kompliziert.
Okay.
Ist schon immer gewesen. Und aber wenn du alles lieferst und er kommt auch überall dran und dann ist alles immer gut. So, jetzt hatten wir aber eine Situation gehabt. Das Haus wurde letztes Jahr im Oktober wurde mit dem Bau begonnen. Die Baugenehmigung ist aber aus 2021. Das heißt, es gilt die alten Ableitbedingungen.
Ja.
Der Schornstein ist am Haus, am Dachanfang, hat aber 3,40 Meter bis zur Dachschräge im Geraden.
Okay.
Deswegen genau nach alten Bedingungen.
Ja.
Hat er mit der Erinnerung alles abgeklärt. Der hat dann gesagt, ja, das ist 21 Baugenehmigungen erteilt worden. Da können wir ja nichts für, wenn er jetzt erst letztes Jahr angefangen zu bauen und jetzt Fertigstellung ist. Ja, und dann hat er halt mit dem mit dem von der Bauamt Wuppertal haben wir diese Woche einen Vor-Ort-Termin gehabt. Der Innungstechniker, der Schornsteinfegermeister, der Bauherr, der Mann vom Bauamt und ich.
Ja.
Und dann hat der Mann vom Bauamt gesagt, passen Sie mal auf, ich habe da nichts gegen. Das muss ich aber von Ihnen schriftlich bekommen, sagt der Schornsteinfeger zu dem.
Okay.
Ja, Sie machen doch die Abnahme. Ja, ich möchte das aber schriftlich haben. Ja, dann kriegen Sie das von mir schriftlich. Und dann sage ich so, hallo, wieso müsst ihr euch gegen alles absichern? Und falls der Bezirk neu ausgeschrieben wird und ein neuer kommt und damit er dann zweifach abgesichert ist. Ne?
Wahnsinn,
das ist halt echt Wahnsinn. Ne? Und ich habe mich nachher mit ihm dann auch unterhalten, wo der Techniker und der vom Bauern dann halt weg war. Und wie gesagt, wir kennen uns seit über 10 Jahren. Ich sag, du kannst ja gar nicht vorstellen, was im Büro, was wir für einen Schreibkram haben. Das wird immer schlimmer, sagt er. Das wird immer schlimmer. Das heißt, normalerweise kann jeder Schornsteinfeger kann heutzutage irgendwie eine Sekretärin oder was weiß ich einstellen, weil die wirklich fast nur noch im Büro sitzen. Ne? Weil die Statistiken machen müssen und was die alles ausfüllen müssen. Also nicht so wie früher. Ne? Früher waren die Schornsteinfeger die Heiligen, aber heutzutage ist, glaube ich, auch nicht mehr so einfach.
Ja, ich glaube, die müssen halt auch eine ganze Menge Auflagen erfüllen und manchmal muss man sie auch in Schutz nehmen, wenn man dann sieht, ich sag mal, die müssen von allem was wissen. Mhm. Vom Ofenbau, vom Heizungsbau, also Schornsteinbau. Andere machen dafür quasi dann genau zusammen 10 Jahre Lehre. So. Die müssen das in allem drin
haben. Viele haben ja auch, das ist ja auch so eine Kuriosität in Deutschland. Jeder Endkunde sagt, ja, ich kann mir den Schornsteinfeger aussuchen. Das ist genauso wie, darf man überhaupt noch einen Holzofen kaufen?
Ja.
Irgendwo mal was aufgeschnappt.
Ja.
Und
das meint man dann so verbreiten zu lassen. Ja.
Aber dass der trotzdem zuständig bleibt und dass er in 7 Jahren zweimal halt ins Haus muss.
Ja.
Aber das haben die Leute auch nicht so richtig auf dem Schirm.
Hast du Probleme mit Schornsteinfegern, die dir Konkurrenz machen im Ofenbau? Oder?
Oh ja, sehr.
Okay.
Schornsteinfegerinnung Düsseldorf, sehr prägnant.
Gibt es da also mehr?
Es gibt alles, unglaublich. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Gibt ja hier Schornsteinfeger, die haben ihre eigene Kaminofenstudios hier.
Okay.
Es gibt einen Ort, in dem Ort habe ich bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gearbeitet, seitdem der ein Kaminofenstudio hat.
Ja.
Wir sind zu dritt, also eine Familie, und alle drei haben einen Kehrbezirk in dem Ort. Europaweite Ausschreibung, sage ich nur.
Super. Funktioniert.
Wenn die Tochter zuständig ist, dann kommt der Vater und baut dann halt den Ofen dann da ein und Der ist halt, ist so.
Ja. Genau. Hast du Musik oder sowas, die du mit dem Ofenbau verbindest?
Das sagt der Musiker.
Ja,
Alter Rockmusiker. Ich habe heute eben auf Facebook gesehen, die ganzen Außendienste waren gestern alle auf dem Metallica-Konzert in München gewesen.
Okay. Ja gut, ich war vorgestern bei AC/DC in Gelsenkirchen.
Ja, eigentlich nicht. Ja. Okay. Also nichts Besonderes, oder?
Nicht das super Brunner-Lied von der Schwarteschleife oder so?
Das alte, ja. Das neue nicht. Das alte fand ich besser. Nee, eigentlich
nicht.
Ich bin so, ich höre die Musik, die im Radio läuft, also, aber speziell.
Hast du nichts.
Tut mir leid, kann ich nicht bedienen.
Alles gut. Das passt schon. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke dir für das tolle Gespräch.
Ich danke für den tollen Besuch.
Ja, also ich kann das hier nur empfehlen. Ich finde es echt geil. Kann ich nicht anders sagen von den Bildern.
Ich zeige dir gleich den Rest noch.
Also es gibt noch mehr. Okay.
Es gibt noch was anderes.
Bin ich noch gespannt. Okay. Ja, vielen Dank und bis demnächst.
Danke.
Ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen. Vielen Dank, Oliver, für den offenen Austausch. Herzlichen Dank auch an deine Frau für die tolle Gastfreundschaft. Eure super Ausstellung ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ihr findet Oliver im Internet unter ofen-hep.de und natürlich bei Instagram, wo ihr euch von seinen Ideen inspirieren lassen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.